Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 9. Der Bab, das Tor zu einem neuen Zeitalter. Die Sache mit dem Tag Gottes lässt Merle und Kimia keine Ruhe. Jetzt haben sie von so vielen Gottesboten gehört. Alle haben einen neuen Boten angekündigt. Fast alle haben vom Ende der Zeit und vom Tag Gottes gesprochen. Was hatte es damit auf sich? Kimias Papa hatte auf ihre Frage, warum im Islam zwei Boten für das Ende der Zeit angekündigt wurden, erklärt, dass es auch in der Bibel Stellen gäbe, in denen von zwei Boten gesprochen wird, die kommen würden. Einige Tage später, als beim Nowruz-Fest, welches die Bahai am Tag des Frühlingsanfangs feiern, Texte aus den Schriften Baha'u'llahs und des Babs vorgetragen werden, hört Merle deshalb diesmal besonders gut zu. Denn schon der zweite Text, den Lise liest, beginnt so. Wahrlich, ich sage, dies ist der Tag, an dem die Menschheit das Angesicht des Verheißenen schauen und seine Stimme hören kann. Gottes Ruf ist erhoben und das Licht seines Antlitzes ist über den Menschen aufgegangen. Groß für wahr ist dieser Tag. Die Hinweise in allen heiligen Schriften auf ihn als den Tag Gottes bezeugen seine Größe. Merle ist ganz aufgeregt. Manchmal hat sie während der Lesungen aus den Schriften an etwas anderes gedacht, anstatt zuzuhören. Aber diesmal, das ist ganz genau das, was sie seit dem Nachmittag bei Kimia ständig durch den Kopf geht. Sie kann kaum still sitzen und das Ende der Andacht abwarten. Ihr Vater wirft ihr einen ganz speziellen Vaterblick zu, weil sie so hibbelig ist. Als sie am Ende der Andacht mit allen zusammen noch ein Lied gesungen hat, springt Merle auf und ruft aufgeregt. »Hast du es gemerkt? Ist es dir aufgefallen?« Kimia sieht seine Freundin verständnislos an. »Wovon sprichst du?« »Na, der Text, den Lisa vorgelesen hat. Dies ist der Tag Gottes«, hat sie gelesen. »Der Tag, an dem die Menschen das Gesicht des Verheißenen sehen und seine Stimme hören können. Heute, jetzt! Jetzt ist der Tag Gottes!« Kimia zieht grübelnd die Stirn in Falten. »Von wem ist der Text?« »Lisa!« ruft Merle durch den halben Raum. Lisa dreht sich um, kommt auf die Kinder zu und Merles Papa guckt schon wieder seinen speziellen Vaterblick. »Ich hab gute Ohren, Süße, was gibt es denn?« »Der Text, den du gelesen hast, wer hat denn den geschrieben?« »Der war von Baha'u'llah, warum?« »Und Baha'u'llah ist doch der neueste Offenbarer von Gott.« »Ja, ihr wisst doch, dass er die Manifestation Gottes für unsere Zeit ist.« Lisa ist verwirrt wegen Merles Fragen. »Woher diese Fragen? Das wussten sie doch eigentlich schon, seit sie denken können.« Merle sieht Kimia triumphierend an und knufft ihren Freund in den Arm. »Und, hast du's gecheckt?« Dann fällt bei Kimia plötzlich der Groschen. »Du meinst, alle die Offenbarer, von denen wir in den letzten Monaten gehört haben, haben unsere Zeit angekündigt? Der Tag Gottes ist heute? Und Baha'u'llah ist der Offenbarer, den sie vorausgesagt haben?« »Genau«, Merle hüpft auf und ab. »Aber sie haben gesagt, Tag, nicht Zeit«, wendet Kimia skeptisch ein. Also im Alten Testament der Bibel setzt man einen Tag einem Jahr gleich. Andererseits sagt Petrus an einer Stelle, dass ein Tag bei Gott 1000 Jahre bei uns sind, erklärt Lisa. Das zeigt eigentlich nur, dass Zeit bei Gott sicherlich anders gewertet wird als bei uns. Daher kann dieser spezielle Tag Gottes auch ein längerer Zeitraum sein. Nicht nur ein Tag. Kimia nimmt diese Erklärung erstmal an. Da muss sie mal drüber nachdenken. Merle will auf jeden Fall die Geschichte von Bab und Baha'u'llah nochmal von ihren Eltern erzählt bekommen. Jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen ist sie nochmal doppelt so spannend, glaubt sie. 2 Tage später sitzen Merle und Kimia zusammen über den Mathe-Hausaufgaben. Mathe mögen sie beide gern, ganz im Gegensatz zu ihren Freunden. Merles Mutter Kerstin sitzt am Computer und geht ihre E-Mails durch. Als die Kinder mit den Hausaufgaben fertig sind, ruft sie die beiden zu sich an den Rechner. Nehmt euch mal einen Stuhl, fordert sie die Kinder auf. Ich habe von einem Freund eine kleine PowerPoint-Präsentation über die Orte bekommen, an denen sich der Barb aufgehalten hat. Merle und Kimia ziehen ihre Stühle zum Schreibtisch und Kerstin öffnet die Datei. Zunächst ist auf einer schwarz-weißen Fotografie eine staubig wirkende Stadt zu sehen. Das ist Shiraz im Iran. Hier wurde der Barb geboren. Wisst ihr noch den Tag? Merle und Kimia grübeln und überlegen, aber das Datum will ihnen nicht einfallen. Sie schütteln den Kopf. Ich kann mir die Daten nie merken, seufzt Merle, obwohl sie sich in letzter Zeit doch schon ganz schön viel gemerkt hat. Bestimmt kannst du es jetzt. Ihr seid beide mit so viel Interesse bei der Sache, dass es jetzt sicher in eurem Kopf hängen bleibt, schmunzelt Kerstin mit einem Schuss Anerkennung in der Stimme. Der Iran war damals in einem äußerst finsteren Zustand. Die Geistlichkeit war sehr mächtig und korrupt und Aberglaube war weit verbreitet. Die Mitglieder der Regierung waren bestechlich und kümmerten sich mehr um ihren eigenen Vorteil als um das Wohl des Landes. Zum Beispiel gehörten ganze Dörfer, einschließlich der Menschen, den Gouverneuren, die das Gebiet verwalteten. Diese konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Die meisten Menschen litten unter Unterdrückung und Armut. Sie sehnten sich nach einem Retter. Nach dem verheißenen Mehdi. Es war am 20. Oktober 1819. Als Fatima Bagum und ihr Mann Mirza Mohammad Reza ein Junge geboren wurde. Seine Eltern nannten ihren Sohn Ali Mohammad. Weil die Familie Nachkommen des Propheten Mohammed waren, durften sie den Ehrentitel Sayyid tragen. Daher kannten die Menschen aus seiner Umgebung den Bab zunächst unter dem Namen Sayyid Ali Mohammad. Der Vater des Bab starb schon früh und als das Kind wuchs bei seinem Onkel Haji Mirza Sayyid Ali auf. Das verstehe ich nicht, er hatte doch noch seine Mutter, wirft Merle ein. Im Iran war das damals so und ist es auch noch heute, dass die Kinder nicht bei uns bei der Mutter, sondern dem Vater zugesprochen werden. Wenn also der Vater stirbt oder sich von seiner Frau scheiden lässt, werden die Kinder automatisch dem Vater oder eben dem nächsten männlichen Verwandten väterlicherseits zugeordnet. Die Mutter oder Witwe konnte damals dann auch nicht alleine leben. Sie zog in das Haus eines männlichen Verwandten. Sie hatte kein Recht darüber zu bestimmen, was sie wünschte, erklärt Kerstin. Das kann Merle nicht verstehen und sie ist empört. Kerstin aber fährt mit tröstender Stimme fort. Das war in diesem Fall nicht schlimm, denn Fatime Bagum hatte ein gutes Verhältnis zum Onkel Sayyid Ali und auch zu ihrem Sohn behielt sie eine enge, liebevolle Beziehung. Onkel Sayyid Ali war also nun für die Erziehung des Bab zuständig und er schickte ihn auf eine Schule. Dort sollte er lesen und schreiben, sowie die Verse des Korans und die Lehren Mohammeds lernen. Wenn er zu Hause war, verbrachte der Bab seine Zeit gerne mit Gebeten und Meditation, auch schon als Kind. Er war schon früh für seine Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, seine Sanftmut und Liebenswürdigkeit bekannt. Ihr habt bestimmt schon die Geschichte von dem Lehrer des Bab gehört, der den Bab zu seinem Onkel zurückbrachte, weil er überzeugt war, er könne dem Bab nichts mehr beibringen. Ja, die kenne ich, ruft Kimia. Papa hat sie uns schon öfter erzählt. Der Bab war in der Schule und sollte den Vers der ersten Sure des Korans auswendig aufsagen. Er weigerte sich und sagte, dass er das erst tun könne, wenn er die Bedeutung des Verses kennen würde. Der Lehrer wollte den Bab auf die Probe stellen und tat so, als wenn er selbst die Bedeutung nicht kennen würde. Da sagte der Bab, ich weiß, was die Worte bedeuten. Und erklärte mit großer Weisheit, was der Vers bedeutet. Das erstaunte den Lehrer und er sah ein, dass der Bab gar keinen Lehrer brauchte, weil er viel größeres Wissen hatte als er selbst. Er ging zum Onkel und sagte ihm, dass er dem Bab nichts mehr beibringen könne. Er hätte eine geheimnisvolle Kraft in sich. sei kein gewöhnliches Kind. Der Onkel bat den Bab, sich doch bitte genauso zu verhalten wie die anderen Jungen auch, still zu sein und zuzuhören. Und dann schickte er den Bab wieder in die Schule. Aber allen war bald klar, dass der Bab etwas Besonderes war und viele Dinge wusste, ohne dass er sie erst lernen musste. Und so nahm ihn der Onkel doch aus der Schule und fing an, ihn zum Kaufmann auszubilden. Sehr gut, Kimia, genau so war das. Kerstin ist entzückt über Kimias Erzählung und fährt fort. Der Bab arbeitete also als Kaufmannsgehilfe und später, als er älter war, als eigenständiger Kaufmann für seinen Onkel. Der Bab hatte eine Cousine, Kadische, mit der er schon als Kind viel gespielt hatte. Sie hatten sich sehr gern und so heirateten sie. Sie bekamen noch einen Sohn, der aber schon als Kleinkind starb. Da die Hausdächer in Shiraz flach sind, schliefen die Menschen im Sommer häufig auf den Dächern. Der Bab hielt sich aber auch sonst gerne dort oben auf, um zu beten. Auch bei größter Hitze sah man ihn dort auf und ab gehen und meditieren. Den Leuten kam das ziemlich merkwürdig vor und sie dachten, der Bab betete die Sonne an. Eines Nachts wachte Kadische auf und fand den Bab nicht neben sich. Sie wartete, aber er kam nicht. So stand sie auf, um ihn zu suchen und fand ihn schließlich in einem Raum des Hauses ins Gebet versunken. Aber es war anders als gewöhnlich. Kadische traute sich kaum, sich zu bewegen. So außergewöhnlich war der Anblick. Sie erblickte ihren Mann betend in dem Zimmer und er schien von einem hellen, überirdischen Licht umgeben. Die Atmosphäre im Raum war so ungewöhnlich, dass es Kadische ängstigte und sie nicht wusste, was sie tun sollte. Schließlich sprach der Bab sanft zu ihr: Geh zurück. Und erst jetzt war sie wieder in der Lage, sich zu bewegen und ins Schlafzimmer zurückzukehren. Aber natürlich konnte sie nicht einschlafen. Sie hatte die Macht und Kraft gespürt, die dem Bab in dieser Nacht von Gott verliehen wurden. Sie hatte seine Herrlichkeit und Majestät wahrgenommen und erkannte instinktiv, dass ihr Mann die verheißene Manifestation Gottes war. Oha, macht Merle. Bei Mohammed war es auch seine Frau, die als erste an ihn glaubte. Stimmt. Kadische, die Frau des Bab, fand es zufällig heraus, aber andere Menschen machten sich direkt auf die Suche nach dem Verheißenen, meinte Kerstin und klickt die Präsentation ein Bild weiter. Nun sehen die Kinder das hell erleuchtete Haus des Bab. Wisst ihr, es war eine ganz besondere Zeit in der Weltgeschichte. Ihr habt ja schon gelernt, dass die Manifestationen Gottes der Vergangenheit die Zeit des Endes, den Tag Gottes, angekündigt haben. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Menschen auf der Suche nach dem verheißenen Erlöser. Es gab Christen, die anhand der Bibel die Mitte des 19. Jahrhunderts als die Zeit des Erscheinens des Herrn errechnet hatten und sogar ins Heilige Land auswanderten, um dort auf die Wiederkehr Christi zu warten. Auch im Islam gab es ja diese Verheißung, wie euch Saba erzählt hat. Unter den großen schiitischen Lehrern gab es zwei, die sich besonders mit dem Erscheinen des Verheißenen beschäftigt hatten. Sie lebten in Karbila im Irak. Sie hatten eine große Anzahl von Schülern um sich versammelt und riefen sie nacheinander auf, den Verheißenen zu suchen, da er schon unter ihnen weilen würde. Doch anfangs machte sich nur ein einziger junger Mann, ein Mullah namens Hussein, auf den Weg, den Verheißenen zu suchen. Er bereitete sich auf seine Suche vor, indem er 40 Tage meditierte und fastete. Dann machte er sich, nur begleitet von seinem Bruder und seinem Neffen, auf den Weg. Sie wanderten von Karbala in Richtung Iran, überquerten den Persischen Golf und marschierten weiter in Richtung Shiraz. irgendetwas sagte Mullah Hussein, dass er dorthin gehen solle. Am 22. Mai 1844 erreichten sie die Stadt. Vor dem Stadttor von Shiraz angekommen, schickte Mullah Hussein seinen Bruder und dessen Sohn schon mal voraus, um im Umkreis der Moschee einen Übernachtungsplatz zu finden und ihn später dort zu treffen. Er selbst wollte noch ein wenig vor diesem Tor auf und ab gehen. Seine Begleiter mögen das vielleicht seltsam gefunden haben, aber Mullah Hussein hörte auf sein Herz. Nach kurzer Zeit trat ein junger Mann auf Mullah Hussein zu. Er trug einen grünen Turban, was bedeutete, dass er ein Sayyid war. Ein Nachkomme Mohammeds, wirft Kimia ein. Kerstin nickt und klickt ein Bild weiter. Es zeigt das Stadttor von Shiraz. Ihr könnt euch denken, wer der junge Mann war. Er umarmte Mullah Hussein wie einen alten Freund, hieß ihn in Shiraz willkommen und lud ihn zu sich nach Hause ein, um sich von der Reise zu erholen. Mullah Hussein wunderte sich ein wenig, aber der junge Mann übte eine Anziehung auf ihn aus und war so freundlich und sanft, dass er ihm folgte. Er fühlte sich plötzlich sehr glücklich und froh. Im Heim des jungen Mannes angekommen, erfrischten sie sich, sprachen das Abendgebet und führten dann eine lange Unterhaltung. Während dieses Gesprächs erkannte Mullah Hussein, wen er vor sich hatte. Den Verheißenen selbst. Mullah Hussein war unglaublich überrascht und glücklich, aber auch verwirrt. Er konnte es kaum fassen. In dieser Nacht gab sich Sayyid Ali Mohammed den Titel Bab. Das bedeutet Tor. Warum hat sich der Bab selbst Tor genannt, fragt Merle. Weil er das Tor zu einem neuen Zeitalter ist. Er lehrte, dass die vergangenen Jahrtausende das Zeitalter der Prophezeiungen und der Verheißung waren. Mit dem Erscheinen Mohammeds als dem Siegel der Propheten ist dieses Zeitalter aber abgeschlossen. Mit dem Erscheinen des Bab tritt nun die Menschheit in ein neues Zeitalter der Reife und der Erfüllung ein. Der Bab ist der Zugang, das Tor zu dem, den Gott offenbaren wird, dem Verheißenen aller Religionen, der am Tag Gottes erscheinen wird. Merle schürzte die Lippen und wackelt nachdenklich mit dem Kopf. Kerstin fährt fort zu erzählen. Mullah Hussein war der Erste, der an den Bab glaubte. Der Bab bat ihn jedoch, niemanden etwas von seinem Erlebnis zu erzählen. Er sagte, dass ihn erst 17 weitere Personen unabhängig voneinander und durch eigenes Suchen erkennen müssten, bevor er seine Botschaft öffentlich machen wolle. Mullah Hussein war von da an oft im Haus des Bab und erlebte, wie nach und nach weitere Sucher zu ihrem Ziel fanden. Der letzte von ihnen war ein Freund Mullah Husseins aus ihrer Zeit in Karbala. Wir kennen ihn unter dem Namen Rodus. Er erkannte den Bab sofort, als er ihn mit Mullah Hussein zusammen in Shiraz traf. Auch eine Frau war unter diesen 18 ersten Anhängern des Bab, Tahere. Sie erkannte den Bab in einem Traum und schrieb einen Brief an ihn, in dem sie ihm ihren Glauben an ihn bekannte. Tahere war berühmt als Dichterin und, obwohl Frauen in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hatten, fand sie Wege, den Menschen vom Kommen des Bab zu erzählen. Ich werde euch später noch einmal von ihr erzählen. Als 18 Menschen den Bab erkannt hatten, verlieh er ihnen den Ehrennamen Buchstaben des Lebendigen und beauftragte sie, ins ganze Land hinauszuziehen und dem iranischen Volk das Kommen des Verheißenen zu verkünden. Ihr erinnert euch, dass die Muslime das Erscheinen des Mehdi erwarteten. Der Bab erklärte, dass er der Mehdi sei. Er rief die Menschen dazu auf, sich auf das Kommen dessen, den Gott offenbaren wird, vorzubereiten. Er lehrte sie, der, den Gott offenbaren wird, der lang ersehnte Erlöser sei, den alle Religionen für das Ende der Zeit, den Tag Gottes, angekündigt hatten und dass er schon sehr bald erscheinen würde. Er werde den Glauben Gottes erneuern und Liebe, Einheit, Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen auf Erden schaffen. Daher sollten die Menschen ihre schlechten Eigenschaften, wie zum Beispiel Hass, Ehrgeiz, Eifersucht und Egoismus, ablegen, ihren Charakter veredeln, ihr Herz von weltlichen Dingen reinigen und zu Gott zurückzukehren, damit sie den Erlöser mit geistigen Augen erkennen könnten, wenn er erscheine. Kimia grübelt kurz, denn er erinnert sich bei diesen Worten an das, was Merles Oma von Johannes dem Täufer erzählt hat und fragt: Dann hat der Bab eigentlich das gleiche getan wie Johannes der Täufer am Jordanfluss? Ja, das kann man schon so sagen. Er hatte die gleiche Aufgabe. Aber gleichzeitig hat der Bab eben auch eine neue Religion gestiftet, denn er hat Gesetze des Islams geändert oder ganz abgeschafft und eigene heiligen Schriften offenbart. Er besaß angeborenes Wissen ebenso wie göttliche Tugenden und Macht, ergänzt Merles Mutter. Und was hat der Bab dann gemacht? Der Bab schickte die Buchstaben des Lebendigen in ihre Heimatprovinzen, damit sie dort die neue Botschaft Gottes verbreiten sollten. Die Babi, wie man sie von nun an nannte, trafen auf viele offene Ohren, aber auch auf viel Widerstand. Sie waren mutig und furchtlos und ließen sich nicht von Anfeindungen und Gewalt gegen sie abschrecken. Und schon bald wuchs die Anhängerzahl des Bab im Iran. Rhodus sollte den Bab auf dem Weg nach Mekka begleiten, wo der Bab in der heiligen Moschee seine Botschaft verkünden wollte. Auch Mullah Hussein bekam eine eigene Aufgabe. Ihn schickte der Bab mit einer besonderen Botschaft nach Teheran, in die Hauptstadt des Iran. In Teheran sollte Mullah Hussein ein wunderbares Geheimnis entdecken, etwas, das die Erde in ein Paradies verwandeln würde. Die Stimme von Merles Mutter ist geheimnisvoll geworden. Sie schaut die beiden Kinder voller Spannung an und macht eine kleine Pause. Merle überlegt. Schließlich hat sie die Geschichte schon mal gehört. Sie hat ein Buch, in dem die Geschichte des Bab erzählt wird. Warte mal, warte. Sie hampelt unruhig auf ihrem Stuhl herum und überlegt. Kimia ist schneller. Ich weiß es wieder. Mullah Hussein hatte in einer Religionsschule in Teheran ein Gästezimmer gemietet und wieder viel gebetet, weil er nicht wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Eines Abends sprach ihn ein Student dieser Schule an. Sie unterhielten sich ein bisschen und kamen dabei auf die Heimat des Studenten, die Provinz Nur im Norden des Iran, zu sprechen. Das schien Mullah Hussein bedeutsam und er erkundigt sich nach dem Sohn des bekannten Ministers Mirza Buzurg. Merle springt auf und holt ihr Buch aus ihrem Zimmer. Sie blättert darin, bis sie die Stelle findet. Als Mullah Hussein mit dem Studenten aus Nur sprach, fand er heraus, dass der den Sohn des Ministers kannte und regelmäßig bei ihm zu Hause zu Gast war. Das machte Mullah Hussein plötzlich sehr glücklich und er gab dem Studenten die Botschaft des Bab. Der Student wunderte sich ein bisschen, warum sich Mullah Hussein so freute, aber Mullah Hussein erklärte nichts weiter. Er bat nur, dass der Student den Brief dem Sohn des Ministers übergeben und auf dessen Antwort warten sollte. Gut zusammengefasst, Merle, lobte Merles Mutter lächelnd. Der junge Student tat genau das, obwohl er nicht wusste, worum es ging. Und ihr wisst ja, dass der Empfänger der Schriftrolle, der Sohn des Ministers, ein Mann namens Mirza Hussein Ali war. Er nahm den Glauben des Bab sofort an, nachdem er die Schriftrolle gelesen hatte, und wurde der am meisten geliebte und angesehenste Anhänger des Bab. Mullah Hussein war überwältigt, als der Student ihm von dem Besuch und der Reaktion Mirza Hussein Alis berichtete. Er erkannte, dass Mirza Hussein Ali der vom Bab verheißene Offenbarer sein müsse. Baha'u'llah. Er behielt diese Erkenntnis aber als ein Geheimnis für sich, denn die Zeit für seine Enthüllung war noch nicht reif. Als der Bab von seiner Pilgerreise nach Mekka zurückkam, hatte sich seine Botschaft schon so weit verbreitet, dass der Gouverneur von Shiraz Soldaten ausgesandt hatte, um den Bab festnehmen zu lassen. Sie trafen sich auf dem Weg nach Shiraz, wo der Bab sie begrüßte und sich freiwillig in ihre Hände begab. Das beeindruckte die Soldaten gewaltig. In Shiraz angekommen, bürgte der Onkel des Bab für ihn, sodass der Gouverneur ihn auf freien Fuß setzte. Jeder Mensch, der mit dem Bab in Berührung kam, war überwältigt von seiner Überzeugungskraft, seiner Sanftmut und seiner Liebenswürdigkeit, die er selbst seinen Feinden entgegenbrachte. Der Schah, also der König, hörte natürlich auch von dem Zulauf, den die Sache des Bab so schnell erfuhr, und er wollte ihn persönlich kennenlernen. Das gefiel dem Ministerpräsidenten, der großen Einfluss auf den Schah übte, jedoch gar nicht. Er fürchtete, dass es mit seinem eigenen Einfluss vorbei sein könnte, wenn der Schah erst mit dem Bab zusammentreffen würde. Deshalb befahl er, dass man den Bab auf dem Weg nach Teheran abfangen und ihn in einer Festung im Norden des Landes festsetzen solle. Der Ministerpräsident hoffte, dass die Leute ihn schnell vergessen würden, wenn er in der wilden Gegend von Aserbaidschan in der Festung Maku verschwunden war. Das alles geschah 1847. Der Hauptmann der Festung, Ali Khan, wurde vor dem Einfluss des Bab gewarnt und er tat alles, damit kein Mensch zu ihm vordringen konnte. Kerstin machte ein paar weitere Klicks in der PowerPoint-Präsentation, bis sie das Bild eines Bergkamms sehen. Erst als sie genau hinschauen, erkennen die Kinder, dass sich dort am Berg versteckt die Ruinen einer Festung befinden. Die Umgebung ist karg und felsig. Der Bab kam in Einzelhaft und hatte nicht einmal eine Lampe zum Lesen. Seinen Anhängern, die vielleicht doch den Weg in das Dorf unterhalb der Festung finden mochten, wurde der Aufenthalt dort untersagt. Aber, wie schon zuvor, verwandelte die Liebe des Bab allmählich die Herzen der Menschen. Selbst der Wärter Ali Khan wurde mit der Zeit ein glühender Anhänger des neuen Glaubens und er verschaffte dem Bab infolgedessen alle Erleichterungen. Aber auch die Menschen aus dem Dorf, die die wunderschöne Stimme des Bab hörten, wenn er seine Gebete sang, kamen morgens zum Berg, um den Segen des Bab für ihr Tageswerk zu erbitten. Während dieser Gefangenschaft offenbarte der Bab eines seiner wichtigsten Bücher, den persischen Bayan, in dem er seine Gebote für seine Anhänger niederschrieb und auf den bald erscheinenden Offenbarer hinwies. Was tat Mullah Hussein denn, nachdem er seinen Auftrag in Teheran erfüllt hatte? Fragte Merle. Mullah Hussein besuchte den Bab in Maku. Der Bab sagte ihm voraus, wie die nahe Zukunft aussehen werde. Er wusste, dass er selbst in ein anderes Gefängnis auf einem anderen Berg gebracht werden würde und dass Mullah Hussein sehr, sehr mutig sein und ein großer Held werden würde. Schon bald nach Mullah Husseins Abreise geschah genau das. Der Ministerpräsident hatte gehört, dass Ali Khan ein Anhänger des Bab geworden war und die rauen Bewohner dieser bergigen Gegend den Bab liebten und verehrten. Ein anderer Besucher hatte berichtet, dass man des Babs majestätische und schöne Stimme weit über das Tal hören könne, wenn er den persischen Bayan diktiere und dass er alle Herzen gefangen nehme. Nachdem Mullah Hussein den Bab in Maku verlassen hatte, verkündete er weiter in jedem Dorf, das er durchquerte, die neue Religion. Viele Menschen wurden wachgerüttelt und freuten sich über die frohe Botschaft, aber genauso viele wollten davon nichts hören und begannen, Mullah Hussein und Rodus und die anderen Buchstaben des Lebendigen zu bekämpfen. Es kam zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des Bab und Regierungstruppen. Denn der Schah wollte die Unruhen, die die Botschaft des Bab in der Bevölkerung im Norden Irans verursachte, mit Truppen niederkämpfen. Mullah Hussein wusste, was auf die Babi zukommen würde, und warnte seine Gefährten vor den Prüfungen. Die meisten waren aber so entflammt von ihrem Glauben, dass sie bereit waren, ihr Leben zu geben, um die Wahrheit der Sache des Bab zu bezeugen, die neuen Lehren zu verkünden und den Menschen vom Kommen des Verheißenen zu berichten. Sie wollten nicht kämpfen, aber oft, wenn sie in eines der Dörfer dort kamen, wurden sie angegriffen und mussten sich verteidigen. Die beiden Orte, die am bekanntesten sind für den Mut, das Heldentum und die Hingabe der Babi, sind Sheikh Tabasi und Nariz. Kerstin klickt die Präsentation weiter und zeigt Merle und Kimia ein altes Foto von Sheikh Tabasi. Die Babi gingen aus jedem dieser Gefechte siegreich hervor, obwohl sie nur junge Studenten, Männer ohne Kampferfahrung und Gelehrte waren. Nur hinterhältige Listen verhalfen am Ende den Truppen des Schahs zum Sieg. Viele fanden den Tod. Mullah Hussein und Rodus starben bei diesen Kämpfen. Auch die Frauen und Kinder der Babi litten sehr unter den Angriffen auf ihre Häuser. Auch sie wurden gefangen genommen und oft getötet. Merle schnieft. Das ist so traurig. Ja, das ist es. Der Bab konnte tagelang nichts offenbaren, so bestürzt und traurig war sein Herz, als er von den tragischen Ereignissen hörte. Mein Papa hat mir erzählt, dass im internationalen Baha'i-Archiv in Haifa das Schwert von Mullah Hussein aufbewahrt wird. Er hat es selbst gesehen. Kimia hat leuchtende Augen, als er davon erzählt. Dieses Heldenschwert möchte er auch unbedingt sehen, wenn er irgendwann mal auf Pilgerreise zu den heiligen Städten in Israel gehen darf. Aber Tahereh hat nicht mitgekämpft, oder? Erinnert sich Merle plötzlich an die einzige Frau unter dem Buchstaben des Lebendigen. Nein, natürlich nicht. Das heißt aber nicht, dass sie es leichter hatte. Sie verkündete die Sache des Bab ebenfalls furchtlos und wurde eine Vorkämpferin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Baha'u'llah, als einer der führenden Babi, hatte schon einige Zeit zuvor, im Jahre 1848, zu einem großen Treffen der Anhänger des Bab eingeladen. Er hatte bei dem Dorf Badasht im Norden Irans einen Garten gemietet. Hier kamen er selbst, Rodus, Mullah Hussein, Tahereh und weitere 80 Babi zusammen. Es war an der Zeit, einen Schnitt zu machen und sich klar werden zu lassen, dass die Sache des Bab keine Reformbewegung des Islams, sondern eine neue göttliche Offenbarung war. Das geschah während dieser Konferenz. Tahereh trug einen wesentlichen Teil dazu bei, indem sie eines Tages ohne den Chador und den üblichen Gesichtsschleier in Baha'u'llahs Zelt trat und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkündete, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sein würden. Vielleicht könnt ihr es euch nicht vorstellen, aber das war ein ungeheurer Skandal für die anwesenden Männer. Frauen hatten ja gar keinen Platz in der Öffentlichkeit. Sie gehörten ins Haus und wenn sie doch mal das Haus verließen, dann nur dicht verschleiert. Kein Mann durfte sie unverschleiert sehen, außer ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern. Das ging einfach gar nicht. Und dann tat Tahereh so etwas. Selbst Rodus hatte zunächst seine Schwierigkeiten, Tahereh's Verhalten zu akzeptieren. Einige Männer verließen daraufhin den Glauben, aber die meisten bekräftigen, dass dies der Anbruch einer neuen Zeit sei. Tahereh lehrte den neuen Glauben natürlich hauptsächlich den Frauen. Ihr großer Eifer war vielen ein Dorn im Auge, vor allem den Männern. Sie wurde unter Hausarrest gestellt und am Ende Opfer eines feigen Mordes. Wie gemein, schimpft Merle. Warum müssen die Menschen immer andere umbringen, die nicht die gleiche Meinung wie sie selbst hatten? Leider ist es so, dass die Menschen oft Angst vor neuen Ideen und Veränderungen haben. Das geht uns ja auch hin und wieder so, oder? Daher gehen die Menschen manchmal sehr aggressiv gegen die Vertreter von neuen Ideen vor. Aber was einmal ausgesprochen ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und eine einmal begonnene Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten. Ihr wisst, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht mehr aufzuhalten war. Egal, was die Geistlichen und Mächtigen taten, um sie zu verhindern. Denn zu genau der gleichen Zeit traten auch in den USA die ersten Frauen für die Gleichberechtigung ein. Ihr seht also, der Plan Gottes lässt sich nicht aufhalten. Im Gegenteil, je mehr sich seine Feinde bemühen, seinen Fortschritt zu behindern, desto stärker schreitet er voran, erläutert Kerstin.
Stimmt, bestätigt Kimia. Der Minister hat gedacht, er könnte den Zulauf stoppen, den der Barb hatte. Aber er hat nur erreicht, dass noch mehr Menschen von ihm hörten und seine Anhänger wurden. Leider sind dafür immer große Opfer nötig. Der Barb wurde nach Schirik gebracht, einem anderen, noch entlegeneren Gefängnis. Aber auch hier verwandelte sein machtvolles und zugleich sanftes Wesen seine Gefängniswärter, und so beschlossen die Geistlichen schließlich, den Barb zu töten. Sie brachten eine Anklageschrift vor den Gouverneur der Provinz, an deren Ende sie die Hinrichtung des Barb forderten. Die Kinder seufzten traurig. Sie kennen die Geschichte schon recht gut. Sie ist traurig und faszinierend zugleich. Jedes Jahr, am Gedenktag, zum Märtyrertod des Barb wird sie erzählt. Da war doch noch dieser junge Mann, beginnt Merle. Anis, hieß er, hilft ihr Kimia weiter. Genau, er hatte doch vom Barb geträumt und wollte unbedingt zu ihm. Aber sein Vater dachte, er wäre verrückt geworden und sperrte ihn ein. Ja, aber dann träumte er noch einmal vom Barb. Und der Barb versprach ihm, dass er zu ihm kommen und mit ihm zusammen den Märtyrertod sterben werde. Nach diesem Traum war Anis ganz ruhig. Und weil sein Vater glaubte, er wäre zur Vernunft gekommen, ließ er ihn wieder aus seinem Zimmer heraus. Kimia findet diesen Teil der Geschichte des Barb besonders interessant. Dass jemand sich aus Liebe den Tod wünschen könnte, erscheint ihm einfach unglaublich. Als der Barb nach Tabriz in die Kaserne gebracht wurde, gab es einen ziemlichen Tumult in den Straßen. Anis stürzte aus dem Haus und stürmte durch die Straßen, dem Barb hinterher. Im Hof der Kaserne, in die der Barb gebracht worden war, holte Anis ihn ein. Er flehte den Barb an, ihn nicht fortzuschicken, und der Barb versicherte ihm, dass er bei ihm bleiben und mit ihm sterben werde. Anis war überglücklich. Der Barb und seine drei Getreuen wurden in die Kaserne gesperrt und streng bewacht. Am nächsten Morgen führte der Barb mit seinem Sekretär ein vertrauliches Gespräch. Als plötzlich ein Soldat den Raum betrat, um den Barb zu seiner Hinrichtung abzuführen. Der Barb hatte allerdings mit seinem Sekretär noch nicht alles Notwendige besprochen und daher sagte er dem Soldaten, dass keine Macht der Welt ihn aufhalten könne, seinen Auftrag zu Ende zu bringen. Der Soldat war zwar sehr verwundert,
nahm den Bab aber trotzdem mit. Er und Anis wurden zum Kommandanten eines Regiments gebracht, das den Auftrag hatte, den Bab hinzurichten. Der Kommandant hieß Sam Khan und war Christ, ruft Merle dazwischen und macht auch gleich mit der Geschichte weiter. Und Sam Khan war ziemlich vom Bab beeindruckt und schockiert davon, wie man ihn behandelte. Er wollte den Bab nicht erschießen. Das schien ihm nicht gerecht, weil der Bab doch nichts Böses getan hatte. Daher ging er zum Bab und sagte ihm, dass er ihn nicht töten wolle, weil er es für Unrecht halte. Aber der Bab sagte, dass er seinen Auftrag ausführen solle. Wenn sein Wunsch wirklich aus reinem Herzen käme, dann würde Gott ihm helfen. Und da ging Sam Khan zu seinen Soldaten und tat das, was man ihm befohlen hatte. Der Bab und Anis wurden an dieser Wand, die da auf dem Bild zu sehen ist, festgebunden. Merle zeigt auf das Foto auf dem Bildschirm. Dann wurde das Regiment aufgestellt. Wie viele waren es nochmal? 750 Soldaten, antwortet Kerstin. Genau, also Sam Khan hat den Schießbefehl gegeben und die 750 Soldaten haben auf den Bab geschossen. Und weil die damals noch Pulverflinten hatten, hat es ganz schön viel Rauch gegeben, als alle geschossen hatten. Deshalb haben die Zuschauer, die von den Dächern der Kaserne zugeguckt haben, erstmal gar nichts gesehen. Aber als sich dann der ganze Rauch verzogen hatte, sahen sie, dass der Bab gar nicht mehr da war. Nur noch Anis stand da und war überhaupt nicht verletzt. Da waren sie aber alle ganz schön verblüfft und machten sich eilig auf die Suche nach dem Bab. Am Ende fanden sie ihn bei seinem Sekretär, mit dem er das unterbrochene Gespräch vom Morgen zu Ende führte. Trotz der Tragik des Geschehens findet Kimia diese Begebenheit immer wieder wirklich beeindruckend. Die Bösen scheitern vor Gott. Wie der Bab gesagt hatte, könnte niemand ihn hindern, seinen Auftrag auszuführen. Und Sam Khans Wunsch war ebenfalls erfüllt. Das war echt unglaublich. Als der Bab sein Gespräch beendet hatte, sagte er zu den Soldaten, dass er nun bereit sei und sie ihre Pflicht tun könnten. Sie führten ihn zurück auf den Kasernenhof. Aber Sam Khan wollte auf keinen Fall ein zweites Mal antreten, nahm sein Regiment und ging. Da mussten sie schnell ein neues Regiment anfordern. Der Kommandant des neuen Regiments hatte leider keine Gewissensbisse und seine Soldaten töteten den Bab und Anis. In dem Moment wurde es ganz finster und ein schwerer Sturm zog über Tabriz. Er wirbelte gewaltige Mengen Staub auf, sodass die Sonne ganz verdunkelt wurde. Die sterblichen Überreste des Bab und Anis wurden von den Soldaten in einen Graben außerhalb der Stadt geworfen. Aber die Gefährten des Bab retteten die Leichname und versteckten sie. Kurze Zeit herrscht Stille. Merle und Kimia sehen sich mit einer Mischung aus Faszination und Traurigkeit an. Kerstin klickt ein Bild weiter und ein wunderschönes Bild vom Schrein des Bab in Haifa erscheint. Und hier im Schrein, dessen Bau übrigens von Abdu'l-Bahá begonnen wurde, sind nun seit über 100 Jahren die sterblichen Überreste des Bab und Anis bestattet. Aber das ist eine andere Geschichte, die ihr hören werdet, wenn wir einmal gemeinsam auf Pilgerreise im Heiligen Land sind, sagt Kerstin und schaut auf die Uhr. Ach du liebe Güte, jetzt ist es schon Nachmittag und ich wollte doch noch einkaufen. Das können wir doch machen, oder Kimia? Schlägt Merle vor. Sie hat das Gefühl, sich jetzt dringend bewegen zu müssen. Während der ganzen Geschichte über den Bab hat sie ganz angespannt auf ihrem Sessel gesessen. Immer wieder war diese Geschichte spannend und voller wunderbarer Helden. So mutig wie Tahereh oder Mullah Hussein
wäre sie auch gerne. Kimia stimmt Merles Vorschlag zu, denn ihm geht es ganz ähnlich. Mullah Hussein ist auch sein großer Held und er kann sich gut vorstellen, wie er auf seinem Pferd, das Schwert in der Hand, die Barbie verteidigt hat. Noch mit den Gedanken bei den Helden der frühen Jahre des Bahai-Glaubens nehmen die beiden Kinder den kurzen Einkaufszettel und das Geld von Kerstin entgegen. Merle schnappt sich den Einkaufskorb und dann machen sie sich auf den Weg zum Supermarkt.